Ja, Herr, darum bitten wir, dass du uns recht hören lehrst und auch recht zu reden. Danke dafür, dass du uns in deinem Wort dafür Hinweise gibst, die uns helfen, das zu entdecken und das auch zu verinnerlichen. So wollen wir dich nun bitten, dass du redest und dass menschliche Worte zu deinen Worten werden und unsere Herzen erreichen und unser Leben heilsam verändern. Hilf uns recht zu hören. Rede du, Herr. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde hier in der Christuskirche, wie auch an den Übertragungsgeräten, ich beginne heute mit einer Frage, so ein bisschen Bibelkunde. Wo steht das Sprichwort "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" in der Bibel? Irgendwo in den Sprüchen. Weiß es? Ja, Sprüche. Ja, wenn man nichts mehr weiß, dann sind es die Sprüche. Es steht gar nicht in der Bibel. Seine Herkunft ist nicht gänzlich geklärt. Aber es gibt immerhin einen inhaltlichen Vorgänger im Talmud, dem jüdischen Kommentar zur Bibel. Da heißt es an einer Stelle, ist ein Wort ein Seela wert, ist Schweigen zwei Seela wert. Also inhaltlich doch sehr nah beieinander. Und jetzt sind wir bei den Sprüchen. Da heißt es zum Beispiel, wo viele Worte sind, da geht's nicht ohne Sünde ab. Das übersetzte mal jemand im Bibelgespräch so: Wer viel redet, redet auch viel Unsinn. Aber im Buch der Sprüche heißt es dann einen Vers nach dem eben zitierten: Des gerechten Zunge ist kostbares Silber. So kann man sich durchaus schuldig machen, wenn man schweigt. Zum Beispiel, wenn jemand Unrecht angetan wird oder wenn jemand zu Unrecht verdächtigt wird und man könnte das klarstellen, dass das falsch ist. So einseitig also gilt dieses Sprichwort, reden ist Silber, schweigen ist Gold, bestenfalls für die Mafia und vielleicht noch beruflich für Ärzte, für Rechtsanwälte und Priester. Denn ohne miteinander zu reden, können wir kaum vernünftig miteinander leben. Schon gar nicht in einer wirklichen Beziehung leben, Beziehung miteinander gestalten. Also wie sollen wir es halten mit Reden und mit Schweigen? Dazu finden wir in der Bibel einige Hinweise. Zunächst einmal aus Prediger 3 nur der kurze Halbvers. Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Und dann aus einem euch vielleicht eher unbekannten Buch, einem sogenannten Apokryphenbuch, dem Buch Jesus Sirach, Kapitel 20, die Verse 1 bis 3 und 5 bis 8. Es tadelt einer oft seinen Nächsten zur Unzeit. Doch wäre es klüger, wenn er schwiege. Es ist besser, offen zu tadeln, als heimlich Hass zu tragen. Und wer es mit Dank annimmt, dem bringt's Nutzen. Der eine schweigt und wird deshalb für weise gehalten. Der andere macht sich unbeliebt, weil er viel redet. Der eine schweigt, weil er nichts zu antworten weiß. Der andere aber schweigt und wartet auf seine Zeit. Ein weiser Mann schweigt, bis er seine Zeit gekommen sieht. Aber ein Prahler und Narr achtet nicht auf die rechte Zeit. Wer viele Worte macht, wird verabscheut. Und wer sich zu viel anmaßt, macht sich verhasst. Soweit Jesus Sirach. Zunächst einmal stelle ich fest, schon damals, zur Zeit des Alten Testaments, gab es also viel Sprecher oder man sagt manchmal auch Lautsprecher und Schweiger. Leisetreter. Wir Menschen sind eben darin sehr unterschiedlich. Ob jemand viel oder wenig redet, das hat eben auch immer mit seiner Prägung, mit seiner Mentalität, mit seiner Persönlichkeit zu tun. kommt ein Tourist in eine ostfriesische Teestube und sagt, Moin, Moin. So wisst ihr wahrscheinlich alle, grüßt man ja im Norddeutschen sich, ob morgens oder abends übrigens. Die beiden alten Ostfriesen, die da bei ihrem Tee hocken, zucken nicht mal mit der Wimper. Nachdem der Tourist den Tee getrunken hat und wieder gegangen ist, sagt der eine Ostfriesen zum anderen, war der geschwätzig. Noch Deutsche sind eher wortkarg, so sagt man. Wie ist das bei den Geschlechtern? Die Frau liegt krank im Bett. Der Mann musste also alleine zum Gottesdienst gehen. Als er wiederkommt, will sie natürlich wissen, wie es war. Wie immer, meint er. Ja, und worüber hat der Pastor gepredigt? Fragt sie. Über die Sünde, antwortet er. Ja, und was hat er gesagt? Bohrt sie weiter nach. Er ist dagegen. Kurz und bündig. Und wie ist das mit den Frauen? Meine Frau ist so intelligent, sagt Jankerl zu Bärl, dass sie über jedes Thema stundenlang sprechen kann. Und meine Frau, erwidert Bärl, die ist so gescheit, dass sie überhaupt kein Thema braucht, um stundenlang zu reden. Also was wäre eine Party ohne Menschen, die gerne humorvoll und witzig, spritzig erzählen? Wenn da nur so Leute herumstehen, die ganz einfach nur schweigen oder sich vielleicht gerade so im Zwiegespräch mit jemand anders unterhalten, aber nicht so eine größere Gruppe mal erheitern und auch ihnen nette Sachen erzählen können, dann würde sich ein solcher Abend hinziehen wie Kaugummi. Auf der anderen Seite, und das habt ihr sicher auch schon erlebt, können einen Menschen auch auf die Nerven gehen, die immer jedes Gespräch an sich reißen, mit ihren Hobbys bestimmen und egal welches Thema angeschnitten wird, es immer alles genauer und besser wissen. Die machen sich nicht nur beliebt. Was Vielsprecher wie Schweiger lernen sollten, was Jesus Sirach uns mit auf den Weg gibt, aufeinander Acht geben, einander respektieren, immer wieder auch andere Seiten an dem anderen zu entdecken suchen. Der Vielsprecher ist nicht nur Vielsprecher und der Schweiger ist eben nicht nur Schweiger. Und um das so entdecken zu können, muss natürlich der, der sonst immer schweigt, auch mal etwas zu erzählen beginnen über sich. Vielleicht ist er ja gar nicht so langweilig, wie immer alle denken. Und der Vielsprecher, der muss mal hören zu lernen, eben zu schweigen. Oder vielleicht auch mal den Schweiger so zu fragen, dass der ins Reden kommt, dass der gar nicht anders kann und ihn so ins Gespräch mit einbeziehen. Das haben die Menschen auch schon vor über 2000 Jahren gewusst. Für eine gute Kommunikation ist es wichtig, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann man reden und wann man besser schweigen sollte. Das musst du dir anhören, Schatz. Einsilbige Antworten sind ein typisches Zeichen für das Desinteresse eines Kommunikationspartners an der Kommunikation. Glaubst du solchem Gefasel? Ja. Diese Szene hätte auch früher bei uns am Frühstückstisch spielen können. Anstatt wahrzunehmen, dass meine Tochter zu Gesprächen so früh morgens noch gar nicht in der Lage ist, habe ich sie mit meinen Fragen malträtiert und habe mich dann wahnsinnig darüber geärgert, weil sie nicht antwortete, sondern eben schwieg. Wie viel mehr erschwert es eine gute Kommunikation und gefährdet oder erschwert damit eben auch Beziehung, wenn jemand zur Unzeit tadelt. Denn das müssen wir doch einander eingestehen. Kritik hören wir alle nicht gerne. Es fällt nicht leicht, sich kritisieren zu lassen. Und da ist es dann schon wichtig, wann eben das geschieht, wie die äußeren Umstände sind und in welcher Beziehung ich zu dem Menschen stehe, der mich da kritisiert. kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich so ziemlich am Anfang meines Dienstes einmal in einer Nachbargemeinde gepredigt habe, in der ich regelmäßig war. Und dann am Ausgang ein Bruder der Gemeinde, ein alter Bruder der Gemeinde, mir also alles Mögliche vorhielt, was ich falsch gesagt hatte. Und ich bin in meiner Unbedarftheit dann darauf eingestiegen und in Verteidigungshaltung gegangen und wollte mich rechtfertigen. Wir hätten beide besser schweigen sollen. Das war nicht der rechte Zeitpunkt und nicht der rechte Ort, um über so etwas hilfreich ins Gespräch zu kommen. Später hat mich dieser Bruder dann, so haben wir es dann auch vereinbart, öfters mal nach ein oder zwei Tage nach der Predigt angerufen. Und dann haben wir uns zum Gespräch getroffen, bei ihm zu Hause, in seinem Studierzimmer. Dabei haben wir uns kennengelernt. Wir hatten einen geschützten Raum, in dem wir miteinander streiten konnten. Und dabei haben wir uns schätzen lernen können. Und es hat sich Vertrauen untereinander, unter uns entwickelt. Und da habe ich dann von seiner konstruktiven Kritik sehr viel gelernt. Und wir haben jedes Mal uns zum Schluss miteinander umarmt, nachdem wir miteinander gebetet hatten. Kritik soll ja weiterhelfen. Wer keine Fehler macht, kann nicht lernen. Wer sich nicht ausprobiert und dann sachlich fundiert Rückmeldung einholt, der kann sich nicht weiterentwickeln. Dazu gehört aber dann eben auch unverzichtbar das Lob, die positive Kritik, dass auch das gesagt wird, was alles gut gelingt, was da zu sehen und zu hören ist. Und dann eben auch das andere natürlich. Beides eben gehört zusammen. Der von mir hochgeschätzte neutestamentliche Lehrer am Theologischen Seminar in Hamburg, damals als ich dort mein Kandidatenjahr absolviert habe, Dr. Wiart Popkes, liebevoll Vivi genannt, hat ein Buch geschrieben, in dem er das Wesen der Gemeinde einmal so betitelte. Und ich finde, das ist treffend. Gemeinde als Raum des Vertrauens. Das wird eben unter anderem auch dadurch geschaffen, dieses Vertrauen untereinander, dass wir einander loben, ermutigen, schätzen, respektieren. Und natürlich dann aber auch konstruktiv Kritik üben. Ja, in einer solchen Gemeinschaft, in der Vertrauen zueinander herrscht, da können wir auch Kritik aneinander üben, um uns gegenseitig zu helfen und voranzubringen. Und da ist dann eben mal Zeit zum Reden für den einen und zum Schweigen für den anderen und dann aber auch ja wieder umgekehrt. Je nachdem, wer gerade aktiv war und wer eher so in der Betrachterrolle ist. Denn wenn wir schweigen, können wir hören. Das klingt banal, aber das ist vielleicht ja die schwierigste Lektion. Wirklich hinhören. Dem anderen wirklich zuhören, was er sagt und meint, wie er denkt und fühlt. Hinhören und den anderen zu verstehen suchen. Denn auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen, gibt es dennoch genügend Klippen von Missverständnissen. Er: Guck mal, Schatz, das hat Grete aber sehr schön dekoriert. Man merkt, dass ihr Schwestern seid. Sie: Ach, gefällt dir meine Tischdeko wieder nicht? Das ist mal wieder typisch. Solche eher banalen Situationen kennen wir vermutlich alle. Wie viel schwieriger ist das dann mit dem Verstehen mit Menschen, mit denen wir nicht so oft reden? Gerade wenn wir in Auseinandersetzungen sind, wenn es um Standpunkte und Ansichten und Wahrnehmungen und den richtigen Weg geht, dann müssen wir besonders konzentriert auf den anderen hören. Wenn wir um theologische Positionen ringen oder wenn es um die Ausrichtung vom Gemeindeleben, die Gestaltung von Gottesdiensten geht oder anderes, dann müssen wir besonders intensiv hinhören, um zu verstehen, nicht nur, was der andere sagt, sondern auch dahinter zu verstehen suchen, warum denkt er denn so, was er da äußert. Und wir müssen manchmal eben auch nachfragen, um um dem anderen nicht mit einem falschen Verständnis seiner Worte an die Wand zu nageln. Nachfragen also, habe ich das richtig verstanden? Und dann wiederholt man mit eigenen Worten nochmal das, was man verstanden hat. Und dann kann der andere das ja eventuell korrigieren oder einfach sagen, ja, genau so habe ich es gemeint. Zeit zum Schweigen und Zeit zum Hinhören. Und dann eben auch wieder Zeit zum Reden. Und einen zweiten Hinweis aus dem Bibeltext möchte ich aufgreifen. Da heißt es, es ist besser, offen zu tadeln, als heimlich Hass zu tragen. Die gute Nachricht übersetzt, es ist besser, jemanden zur Rede zu stellen, als den Ärger in sich aufzustauen. Wenn du von jemand verletzt wurdest und in dir Groll entsteht, dann solltest du den nicht dauerhaft in dir gären lassen. Es ist sicher auch hier hilfreich, erstmal Abstand zu nehmen, nicht sofort zurückzuschießen. Das geht garantiert auch letztlich am heilsamen Ziel vorbei. Doch dann, wenn du das alles noch einmal durchdacht hast, vielleicht auch mit einer anderen Person darüber geredet hast, es reflektiert hast, ihre Meinung eingeholt hast, dann den anderen anzusprechen, ein klärendes Gespräch zu suchen. Meine Beobachtung ist, dass unsere pietistische Prägung dann doch oft eher dahin geht, alles so unter den Teppich zu kehren. Lieber nach außen hin, alles heile Welt, Harmonie, aber in der Tasche haben wir die Faust. Doch zu diesem Menschen bekomme ich auf diese Weise keine gute Beziehung mehr. Und das stört die Gemeinschaft, wenn wir so mit Fäusten in der Tasche herumlaufen. Also klärendes Gespräch, bei dem es nicht darum geht, nun zu obsiegen, den anderen mal deutlich die Meinung zu geigen und sich mit seiner Meinung durchzusetzen, sondern miteinander zu schauen, was ist da, was steckt dahinter und so wieder ins Reine zu kommen. Wieder eine Beziehung miteinander zu bekommen, die eben frei ist von negativen Gefühlen. Da kann es gut sein, so habe ich das auch oft erlebt, dass wir in Sachfragen auch dann nicht auf einem Nenner sein werden am Ende. Aber wir können die Beziehungsebene klären und bereinigen. Es geht eben darum, dass wir miteinander als Menschen und Christen unterwegs bleiben und einander achten und respektieren. Gott möchte, dass wir als Christinnen und Christen gute, friedvolle Beziehungen leben. Eigentlich, er möchte, dass alle Menschen so miteinander leben. Er möchte, dass wir aufeinander Acht haben, einander ermutigen, aufbauen, uns gegenseitig in unserem Christsein, in unserer Nachfolge Jesu fördern, uns in der Nachfolge Jesu gegenseitig Flügel verleihen und nicht die Flügel stutzen. Er möchte, dass wir eben auch darauf Acht haben, was der andere braucht und möchte. Und dass wir auch darauf Acht haben, dass der andere nicht vom Weg abkommt. Also er sollte uns auch nicht gleichgültig sein. Und dass wir so eben miteinander im Gespräch bleiben. Und Gespräch heißt ja eben mal schweigen, mal reden, hinhören, darauf antworten, Fragen stellen, darauf hinhören. Schweigen, nur noch schweigen, ist ganz sicher kein Gold. Gottes Geist kann und will uns helfen. Mit diesen und anderen Hinweisen der Bibel sensibel zu werden für die rechte Zeit zum Reden und auf unsere Seelenhygiene zu achten und mutig und liebevoll Konflikte und Streitfragen zu klären. Das nennt die Bibel übrigens Weisheit. Und der Anfang der Weisheit, so wird uns in der Bibel auch gesagt, der Anfang der Weisheit, das ist die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, das Vertrauen auf ihn und seine Liebe. Amen.